ARD.
Hallo ihr Lieben, wir freuen uns, dass ihr wieder mit dabei seid. Bevor es losgeht, stellen wir uns wie immer erstmal vor. Nicht, dass ihr uns vergessen habt. Ich bin Simin Sadeghi, Journalistin und Moderatorin beim Saarländischen Rundfunk und ich hoste diesen tollen Podcast KI und jetzt mit dem wunderbaren
Aljoscha Brüchert, Wissenschaftler am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz.
Ich habe es mir witzigerweise auch nochmal aufgeschrieben. Also wüsste ich das
wer
nicht
schon. Wer
du bist? Nein, wer du bist. So lange nicht gesehen.
KI und jetzt, der Podcast, in dem KI auf Alltag trifft.
Na ja, gut. Wir hatten eine kleine Pause und freuen uns jetzt voll und ganz in die neue Staffel zu starten. Pause muss man sagen, Aljoscha. Wir starten mit einem Thema, das dir auch schon lange unter den Nägeln brennt, ne?
Wir starten vor allen Dingen mit einer Person, die zu meinen Podcast-Helden gehört, was mich also ganz, ganz besonders freut. Wir haben heute zu Gast Ulf Burmeier von der Lage der Nation und wir reden dann endlich auch mal wirklich ein bisschen über die rechtlichen, gesellschaftlichen, die großen Themen von KI. Ja, du weißt, die liegen mir am Herzen und da freue ich mich heute ganz besonders drauf. Und ich habe nochmal nachgeschaut, ich höre diesen Podcast, Die Lage der Nation, wirklich seit September 2017.
Wir werden auch über den Podcast heute sprechen, aber in erster Linie geht es um ein Thema, du hast es gerade schon angesprochen, das wir immer mal wieder in unseren Podcast-Folgen angeschnitten haben. Wenn wir über den großen Teich zum Beispiel in die USA schauen oder nach China, dann kriegt man, was künstliche Intelligenz angeht, schnell so diese Assoziation mit wilder Westen oder wie du immer sagst, wilder Osten, Aljoscha. Da setzt sich dann auch oft der Stärkere durch und auf der anderen Seite kriegt man in Europa schnell das Gefühl, je mehr Paragraphen und Regeln, desto besser. Aber was ist besser? Ne?
Ich habe da immer ein viel deutscheres Bild. Ich denke 1886, als das erste Automobil vor sich hin tuckelte, da konnte man schwer über Airbags und über Tempolimit reden. Ja, 1970 hatten wir 21.000 Verkehrstote. Das war so der Peak in Deutschland. Das war ein bisschen spät, sich mal zu überlegen, was diese Technologie eigentlich alles anrichtet. Und irgendwo dazwischen ist dann in so einer Technologieentwicklung wahrscheinlich ein Sweet Spot, den man finden muss, um dann bei der Hand zu sein, wenn man die Probleme benennen kann.
Ja, ich weiß nicht, ob wir heute diesen Sweet Spot finden werden, aber wir wollen zumindest drüber sprechen. Und zwar mit einem Gast, auf den wir uns beide sehr freuen. Aljoscha, an dieser Stelle darfst du ihn jetzt nochmal vorstellen.
Wir haben heute zu Gast den Co-Host der Lage der Nation, Ulf Burmeier. Ulf, du bist von Hause aus Jurist, hast als Richter gearbeitet, als wissenschaftlicher Mitarbeiter an verschiedenen Gerichten und dich dann aber jetzt wirklich ganz deiner journalistischen Arbeit verschrieben. Habe ich das richtig gesagt?
Ja, ganz genau. Herzlichen Dank erstmal für die Einladung. Ich freue mich sehr, bei euch zu sein. Und ja, das ist richtig. Ich habe eine juristische Ausbildung und dann auch zunächst mal in einem ganz klassischen juristischen Beruf gearbeitet, als Richter am Landgericht in Berlin. Dann habe ich aber 2015, 16 quasi zwei Projekte gestartet, die so ein bisschen rausweisen aus der Juristerei. Zum einen die Gesellschaft für Freiheitsrechte und zum anderen die Lage der Nation. Und ja, zwischenzeitlich, fast forward 10 Jahre, habe ich sowohl mein Amt bei der GFF abgegeben, als auch mein Richteramt und bin jetzt hauptberuflich Journalist.
Wir wollen vor allem aber erstmal, wenn wir über KI und rechtliche Regelungen sprechen wollen, erstmal drauf gucken, wie ist es denn im Moment? Also wie sieht es denn aus? Ist unser geltendes Recht überhaupt das Richtige, was wir jetzt gerade auf Regulierung von künstlicher Intelligenz und oder ihrer Firmen anwenden können, Ulf? Oder braucht man da vielleicht doch was ganz Neues? Muss man da komplett neu denken?
Ich bin immer so ein bisschen skeptisch, wenn es darum geht, alles komplett neu zu denken, weil wir in der Rechtsgeschichte schon erlebt haben, dass Gerichte unglaublich kreativ darin waren, das Recht weiterzudenken und auf völlig neue Sachverhalte anzuwenden. Denken wir nur daran, wie das Bundesverfassungsgericht Ende 1983, ja, also nur etwa 2 Wochen bevor das heilige Jahr 1984 begann, eine Grundsatzentscheidung getroffen hat, die sogenannte Volkszählungsentscheidung, wo das Bundesverfassungsgericht im Grunde das Grundrecht auf Datenschutz, also das formal heißt es, das Grundrecht der informationellen Selbstbestimmung erfunden hat. Muss man sich überlegen. Ne, im Grundgesetz findet sich die Formulierung informationelle Selbstbestimmung nicht, aber das Bundesverfassungsgericht hat eben dieses Grundrecht entnommen aus einer Kombination von Artikel 1, also insbesondere der Menschenwürdegarantie unseres Grundgesetzes und Artikel 2 der allgemeinen Handlungsfreiheit. Und das finde ich faszinierend. Ne? Da hat das Bundesverfassungsgericht das Recht weitergedacht, war quasi entwicklungsoffen und hat auf diese Art und Weise dokumentiert, dass unser Grundgesetz auch für Herausforderungen Lösungen bereithält, die man 1949, als es in Kraft trat, noch gar nicht kennen konnte. Und das lässt mich optimistisch in die Zukunft blicken, was das sogenannte materielle Recht angeht, also quasi die Rechtsnormen, ja, die rechtlichen Spielregeln. Ich finde, fast die spannendere Frage in diesem Kontext ist die Frage nach der Rechtsdurchsetzung. Also das alles, was so das Verfahrensrecht angeht, das geht ja schon los mit der Frage, welches nationale Recht wird überhaupt angewendet. Das ist formal noch, gehört das noch zum materiellen Recht, aber spielt natürlich ins Verfahren rein. Dann die große Frage, welches Gericht ist überhaupt zuständig? Und wenn dann irgendwann mal ein Gericht eine Entscheidung getroffen hat, dann muss diese Entscheidung ja auch durchgesetzt werden. Und spätestens bei internationalen Sachverhalten sind wir dann sofort wieder auf das Wohlwollen eines anderen Staats angewiesen. Ne? Also um ein aktuelles Beispiel zu bringen, in Moskau, so hörte man im Dezember, da wurde gerade, ich glaube, eine belgische Firma verklagt vor einem Moskauer Gericht auf Milliardensummen Schadensersatz wegen des Einfrierens russischer Vermögenswerte. Und da wurde dann im Westen häufig so ein bisschen ja, belustigt, mit den Achseln gezuckt nach dem Motto, ja, ja, schön. Da wird natürlich sehr wahrscheinlich eine Entscheidung ergehen, die Wladimir Putin in den Kram passt, denn unabhängige Gerichte gibt es ja nicht mehr in Russland. Aber diese Entscheidung lässt sich ja in Westeuropa dann überhaupt nicht durchsetzen. Mit anderen Worten, ne, also in diesem Fall wäre es mutmaßlich, ist ja noch nicht entschieden, eine Unrechtsentscheidung. Aber das gilt natürlich ganz genauso für völlig legitime Entscheidungen, zum Beispiel von deutschen Gerichten. Da stellt sich schon sehr die Frage, ob die in Russland oder in China oder auch vielleicht mal in den Vereinigten Staaten überhaupt noch durchgesetzt werden können. Und das ist, glaube ich, oder das sind so die zwei Ebenen, glaube ich, die man streng auseinanderhalten muss. Die Ebene, was gilt denn? Was ist quasi die Rechtslage? Und dann die zweite, aus meiner Sicht viel problematischere Ebene, wie setzen wir dieses Recht überhaupt in einer globalisierten Welt dann noch durch?
Aber wenn wir jetzt auf den AI-Act der EU gucken, auf die KI-Verordnung, die wird ja nun gerade erst umgesetzt oder ist in Umsetzung begriffen. Die wurde allerdings zu einer Zeit oder wurden die Gesetze gemacht, das war noch vor ChatGPT, als man anfing. Ja, am Ende kam das dann so als Nachgedanke. Man wollte ja auch technologieunabhängig regulieren, also die Anwendung von KI sich anschauen. Und ich hatte trotzdem den Eindruck, man hatte damals Use Cases vor Augen, da hat jemand einen Kredit nicht bekommen oder ein medizinisches System hat eine falsche Auskunft gegeben oder ein autonomes Auto hat einen Unfall verursacht. Sicherlich alles schlimme Dinge, für die man Regeln finden muss, wie man diesen Schaden abwenden kann. Ich habe den Eindruck, wir haben jetzt doch Probleme auf einer anderen Flughöhe. Und nochmal die Frage, meinst du, wir sind schnell genug, da nachzuziehen?
Ich bin da ehrlich gesagt so ein bisschen gespalten bei meiner Einschätzung. Auf der einen Seite habe ich großes Verständnis für deine Sorge, denn natürlich brauchen Gerichte schon auch ein bisschen Zeit, um Rechtsnormen nachzuschärfen, um nochmal auf die Entscheidung zum Datenschutz von 1983 zurückzukommen. Der ging eine etwa 10-jährige Debatte in der Rechtswissenschaft vorweg. Und ich teile völlig deine implizite Einschätzung, 10 Jahre haben wir jetzt nicht. Auf der anderen Seite, finde ich, hat die Europäische Union ja einen durchaus vielversprechenden Ansatz unternommen, gerade weil der AI-Act, so wie er jetzt Gesetz geworden ist, eben, wie ich finde, sehr, sehr schlau auf eine Risikobewertung abstellt. Ne? Das heißt also, es werden nicht alle KI-Anwendungen in einen Topf geworfen, sondern es wird genau nach Anwendungsbereichen unterschieden. Es muss das Risiko bewertet werden, das tatsächlich für Menschen damit einhergeht. Und es gibt auch bestimmte strenge Verbote. Es gibt aber natürlich auch bestimmte Lebensbereiche, insbesondere Militär, die völlig ausgeklammert sind, teilweise auch innere Sicherheit. Das ist im Grundsatz ja schon eine sehr schnelle und auch, wie ich finde, sehr überzeugende Reaktion. Nur beantwortet das wiederum die Frage nicht, wie man tatsächlich auch chinesische Unternehmen zum Beispiel oder US-amerikanische Unternehmen überhaupt dazu bringen will, diese Norm denn auch tatsächlich einzuhalten.
Wo wir gerade über den AI-Act der EU sprechen, das haben wir immer mal wieder auch bei uns hier im Podcast anklingen lassen. Du sagst, Aljoscha, der ist sozusagen gerade in der Umsetzung begriffen. Ulf, erklär doch mal, was ist der AI-Act eigentlich und was regelt er, wenn du sagst, das macht er schon sehr schlau?
Also der AI-Act ist eine Rechtsnorm der Europäischen Union, die aber nicht nur für Firmen in der Europäischen Union gilt, sondern prinzipiell immer dann, wenn ein Unternehmen auch sich an Kundinnen und Kunden in der EU richtet, mit anderen Worten. Daten. Das gilt de facto weltweit. Das folgt damit einem Regelungsmodell, das wir schon von der Datenschutzgrundverordnung kennen. Und er verpflichtet im Prinzip Unternehmen, die AI einsetzen wollen, zu einer Risikobewertung. Und da gibt es dann verschiedene Kategorien, wie gefährlich ein KI-Einsatz in bestimmten Situationen ist. Und an diese verschiedenen Risikobewertungen werden dann wiederum bestimmte Sorgfaltspflichten geknüpft. Und das scharfe Schwert zur Durchsetzung dieser Regelungen sind dann vor allem Schadensersatzpflichten, die wiederum angelehnt an die Datenschutzgrundverordnung auch eine ganz beträchtliche Höhe erreichen können. Und das sind natürlich im Zweifel Milliardenbeträge. Und das bedeutet, im Ansatz ist das eine ausgesprochen gute Regulierung, auch eine Regulierung, die mit entsprechend drastischen Sanktionen durchgesetzt werden kann. Auf der anderen Seite bietet die Regelung natürlich auch eine ganze Menge an Schlupflöchern. Ich habe gerade schon angedeutet, gerade staatliche Akteure sind da nur in Teilbereichen überhaupt betroffen, im militärischen Bereich. Gerade auch von Gesichtserkennung für Zwecke der inneren Sicherheit gibt es auch große Regelungslücken. Aber das ist halt so die klassische Regulierung, wie man sie aus der Europäischen Union kennt. Es müssen eben möglichst viele Leute auch zustimmen, möglichst viele Staaten zustimmen. Man braucht eine qualifizierte Mehrheit für so ein Regelungsinstrument. Also handelt es sich, wenn man ehrlich ist, um eine Teilregulierung. Und ja, insofern sieht man einen Kompromiss, ein erster großer Schritt in die richtige Richtung. Aber ich halte das deswegen für gut, weil man eben aus meiner Sicht die rechtlichen Standards, die jetzt eben im AI-Act stehen, nicht trennen kann von der Durchsetzung. Und ich glaube, es ist wertvoller, eine Regelung mit Lücken zu finden, die dann aber auch tatsächlich gilt, wo also zum Beispiel auch Strafen tatsächlich verhängt werden können, als dass man quasi eine fiktive Ideallösung findet, die dann aber im Zweifel dazu führt, dass Unternehmen zum Beispiel sagen, na, wir bieten unsere Tools in der Europäischen Union gar nicht mehr an.
Um vielleicht nochmal dein Beispiel vorhin aufzugreifen, das ist ja jetzt, wenn du ein KI-System anbietest, musst du zum Beispiel ab einer gewissen Größe Transparenz darüber herstellen, welche Trainingsdaten du verwendet hast. Und wenn jetzt aber eine Firma, ich sage mal eine deutsche Firma, macht jetzt zum Beispiel, bietet Steuerberatung an und nutzt dann amerikanisches Modell und trainiert das ein bisschen nach und promptet das ein bisschen anders und verbindet das mit einer Datenbank, baut ein REX-System und bietet eben Steuerberatung an, dann kann es schnell passieren, dass du selber zum Anbieter von diesem großen Sprachmodell quasi wirst, weil du es hinreichend verändert hast, dass es dann quasi deins ist. Und dann müsstest du jetzt eben die ganzen Trainingsdaten, die du benutzt hast, eigentlich transparent machen, kannst du aber nicht, weil du ja das große amerikanische Modell genommen hast und nicht weißt, welche Trainingsdaten reingeflossen sind. Das sind dann die Probleme, die dann, was du vorhin gesagt hast, auftauchen. Wir wollen transparent sein, gibt aber nur das große Modell, dann hast du an der Stelle ein Problem. Und das ist dann die Unsicherheit, wo die Leute sich dann fragen, ja, kann ich das jetzt nutzen oder nicht?
Dann nochmal dann ganz konkret gefragt, also mich als Bürgerin der EU, wo schützt denn einfach in einem ganz konkreten Fall, wo schützt mich denn dieser AI-Act?
Oh, das ist eine sehr gute Frage, weil wir ja eben dieses Regelungsmodell gewählt haben, der Risikobewertung arbeitet es eben gerade in aller Regel nicht mit strikten Verboten. Das heißt also, es schützt dadurch, dass die Unternehmen sich Gedanken machen müssen, dass sie Transparenzregelungen einhalten müssen. Tatsächlich fällt es gar nicht so leicht, konkrete Beispiele zu bilden. Aljoscha nickt schon, sehe ich hier gerade. Ne? Es fällt gar nicht so leicht, konkrete Beispiele zu bilden, weil es eben in aller Regel nicht darum geht, dass irgendwas gar nicht geht, sondern dass Unternehmen bestimmte Spielregeln einhalten müssen, bevor sie AI-Anwendungen anbieten können.
Aber es sind bestimmte Bereiche im Annex spezifiziert, wo die Systeme per se in den Hochrisikobereich fallen, zum Beispiel bei der Daseinsvorsorge, bei der Medizin, beim Zugang zu Bildung, wo man gesagt hat, wann immer ein KI-System in diesem Themenbereich, in dieser Domäne eingesetzt wird, dann musst du eben den Pflichten nachkommen, die andere Systeme, die als Hochrisiko eingestuft werden, haben.
Ja, aber es ist eben Hochrisiko, es ist nicht komplett verboten. Ne? Und das ist,
also komplett verboten ist, glaube ich, wirklich nee, ganz wenig.
So gut wie nix. Ne? Das ist eine relativ weiche Regulierung und welche Auswirkungen die dann tatsächlich hat auf das Leben der Menschen, das muss man abwarten. Das muss man
und
so
man hörte oft in Sonntagsreden so eine Zahl, dass angenommen wird, dass 90% der Systeme völlig unproblematisch sind. Ja, das heißt, der Regulierungsbedarf eigentlich dann nur einen relativ kleinen Teil der Systeme betrifft, die dann eben Risiko oder Hochrisiko sind.
Aber um nochmal eben auf unseren Wilden Westen zurückzukommen, eigentlich schützt uns der AI-Act dann insofern, dass eben nicht jeder aus China oder aus den USA machen kann, was er will. Also ich meine, kann er, aber dann kann er seine Anwendungen halt nicht hier bei uns in die EU bringen, oder ist das zu einfach gedacht?
Im Prinzip ist das so, es sei denn, er mag sich eben Gedanken machen, er mag eine Risikoabwägung nach diesen EU-Regelungen treffen und dann wiederum ist es grundsätzlich zulässig. Ne? Das muss man natürlich dann im Einzelfall schauen, ob diese Risikoabwägung dann möglicherweise zu dem Ergebnis kommt, dass das zu gefährlich ist oder zu missbrauchsanfällig oder so, aber im Grundsatz ist es zulässig, ja. Also das war ja auch gerade das Ziel. Ne? Also, oder Aljoscha, mach gern weiter.
Und das wäre ja die Hoffnung, wie bei der DSGVO, dass das eben ausstrahlt, dass die Leute, die mit uns Geschäfte machen wollen in der EU, dass man dann eben sich an unsere Regeln dann hält, um mit uns arbeiten zu können.
Das ist ganz interessant. Also gerade bei der Datenschutzgrundverordnung war das auch die Perspektive ganz vieler Menschen in den Vereinigten Staaten, die einfach gesagt haben, endlich schafft mal jemand so ein relativ umfassendes Regelungswerk für den Schutz der Privatsphäre. Denn in den USA zum Beispiel herrscht ja auch eine große Rechtszersplitterung. Kalifornien war relativ streng. Die meisten anderen Bundesstaaten haben relativ wenig reguliert. Der amerikanische Bundesstaat auch relativ wenig. Also ich habe da sehr viel positive Reaktionen gehört auf die Datenschutzgrundverordnung, weil die Menschen einfach gesagt haben, endlich wissen wir mal, was Phase ist. Für die Kundinnen in den EU-Staaten müssen wir ja ohnehin diese Spielregeln einhalten. Und das verlangen jetzt natürlich auch die Menschen in den Vereinigten Staaten von uns. Und das große Problem ist ja immer, wenn quasi der Wettbewerb verzerrt ist, wenn ein Unternehmen sich an strenge Regelungen halten muss, zum Beispiel, weil es seinen Sitz in der EU hat, aber chinesische oder amerikanische Unternehmen das einfach nicht einhalten und dann möglicherweise kurzfristig einen Wettbewerbsvorteil haben, bis sie irgendwann einen Datenschutzskandal hinlegen und ganz pleite sind. Und deswegen, glaube ich, ist dieser Gedanke sehr, sehr stark, dass also einfach Regelungen ausstrahlen, wie Aljoscha sagt. Ne? Also man spricht da häufig auch vom Spillover, quasi so das Regelungen überschwappen aus einem Rechtskreis in einen anderen und dann unterm Strich eigentlich niemand wirklich Schaden nimmt. Die Regelungen mögen streng sein, aber sie gelten eben für alle.
Und da werden wir dann auch wieder bei dem Thema, das wir hier schon mal bei uns im Podcast besprochen haben, und zwar KI und Datenschutz mit Tina Klüver, die unser Gast war. Und da ist nämlich auch ist immer wieder angeklungen, auch von ihr, die auch selber Firmen gegründet hat, dass sie halt schnell gesagt hat, da kommen wir dann aber auch an unsere Grenzen, wenn wir überregulieren. Also ist die Frage, wie viel Regulation braucht man da und wann ist es zu viel, sodass, wie du gesagt hast, dann vielleicht sich ein Unternehmen überlegt, ach, wir klammern den europäischen Markt aus oder wir gründen uns gar nicht erst in der EU, sondern gehen dann vielleicht gleich in die USA oder nach China oder sonst wo.
Also auch da lässt sich, glaube ich, ganz schwer eine rote Linie markieren, wo man sagen kann, jetzt reicht's tatsächlich. Wir erleben ja im Alltag, dass die allermeisten IT-Unternehmen damit überraschend gut klarkommen. Ne? Also es gibt ja gar nicht so wahnsinnig viele Angebote, die für die Staaten der EU aus irgendeinem Grunde völlig gesperrt wären. Also ich erinnere mich daran, dass ich ganz gelegentlich mal, wenn ich irgendwie auf Twitter oder heute dann auf Blue Sky oder auf Mastodon Links finde zu amerikanischen Regionalzeitungen. Da kommt es gelegentlich mal vor, dass die sagen, naja, wir haben keine Lust, die europäischen Datenschutzregeln einzuhalten oder die Cookie-Richtlinie oder was auch immer und wir schalten da einfach einen Geoblocker davor. Aber das ist mir, also wie gesagt, in 25 Jahren, fast 30 Jahren im Netz ist mir das, glaube ich, keine 5-mal passiert.
Aber würdest du denn sagen, dass wir gerade so auf einem Weg dahin sind, dass wir zum Beispiel junge Startups zu sehr regulieren?
Also das ist eine sehr häufige Kritik aus der Startup-Szene. Ich habe die persönlich noch nie für besonders plausibel gehalten und das letztlich aus zwei Gründen. Zum einen, weil ich aus der Startup-Welt oder vor allem aus Kreisen von Juristinnen, die für Startups arbeiten, gerade für frühe Startups, eigentlich systematisch höre, dass da Compliance-Anforderungen keine besonders große Rolle spielen, sondern der Modus operandi ist auch heute noch in Deutschland typischerweise, wir bauen das jetzt erstmal und wir schauen mal, ob das fliegt. Und wenn das fliegt oder wenn sich abzeichnet, dass das fliegt, dann schalten wir Anwältinnen ein und kümmern uns um die Compliance. Zum anderen glaube ich, und das stützt sich ja auch auf viele, viele Berichte eben über die Startup-Situation in Deutschland, ist das Problem nicht das regulatorische Umfeld. Wie gesagt, zumal es eh nicht immer wirklich durchgreift, sondern es ist die Finanzierung. Es geht um die Frage, wie viel Venture Capital gibt es denn eigentlich in Deutschland, wie viel Venture Capital gibt es in Europa insgesamt. Und das dritte große Thema ist dann natürlich auch quasi Startup-Ökosystem. Ne? Gibt es andere Startups, mit denen man sich austauschen kann, wo man zum Beispiel auch, wo sich Menschen austauschen können? Gibt es so eine Art Startup-Welt? Ne? In Berlin gibt es ja inzwischen so ein paar Orte, wo sich diese Menschen treffen. Gibt es auch in München, gibt es auch in Hamburg, gibt es in Paris zum Beispiel, gibt es in Warschau und so. Und ich glaube, das sind
die Nachfrage, finde ich dort Ankerkunden. Ja, finde ich eben da genug aus der Wirtschaft, aus der Verwaltung, von überall Kundinnen und Kunden, die mir die Bude einrennen.
Ganz genau. Und das sind aber, glaube ich, die ganz zentralen Faktoren. Das heißt also, das Schimpfen auf das regulatorische Umfeld kann ich in diesem Bereich nicht so wahnsinnig ernst nehmen. Ich meine, das gehört so ein bisschen quasi zum guten Ton. Ne, natürlich kämpfen Unternehmen dafür, dass sie möglichst wenig reguliert werden, weil später mal, wenn sie dann tatsächlich Anforderungen einhalten müssen, dann kostet Compliance natürlich Geld. Das muss man schon, glaube ich, ernst nehmen. Aber auf der anderen Seite ist ja gerade die Idee bei der europäischen Regulierung, dass sie nicht nur für europäische Unternehmen gilt, sondern für Unternehmen weltweit. Ich glaube eigentlich nicht, dass deswegen Firmen in der EU derart benachteiligt sind, sondern im Gegenteil, auch amerikanische Firmen müssen im Kern dieselben Spielregeln einhalten, jedenfalls auf der Ebene des materiellen Rechts. Und die große Frage ist dann wiederum Rechtsdurchsetzung. Und das kann ich immer nur ganz nach vorne stellen.
Und dann ist der Teufel ja auch im Detail, zum Beispiel, wenn man sagt, KI-Systeme, die bestimmte Eigenschaften haben. Was ist ein KI-System? Du hast eine Kombination aus Datenbanken, aus klassischer IT, du hast historische KI-Systeme, regelbasierte Expertensysteme, du hast ein Sprachmodell. Die Frage, was macht hier eigentlich die Musik? Was ist eigentlich ein System? Welche Komponente entscheidet eigentlich hier über das Endergebnis? Und da fängt es dann auch für die Industrie dann oft an, eben da werden sie dann auch unsicher und da kann dir dann auch keiner genau sagen, ja, ist das Gesamte jetzt hier eigentlich ein KI-System oder ist das einfach ein IT-System, wo an irgendeiner Stelle ein bisschen Glitzerzauber durch ein Sprachmodell reinkommt?
Ich würde dann gerne nochmal auf ein ganz anderes Feld gucken. Ja. Also wir bleiben aber natürlich immer noch bei den rechtlichen Fragen. Aber wenn wir so ein bisschen in die Zukunft gucken, wir hatten ja auch eine Folge zum Thema KI und Robotik. Und irgendwann vielleicht trifft man dann auch KI-gestützte Roboter. Und dann fragt man sich, wenn irgendwas passiert, wer haftet denn da am Ende? Oder ist das Nutzung auf eigene Gefahr? Das spielt ja auch noch in dieses ganze rechtliche Thema mit rein.
Ja, und ich glaube, da ist es auch ganz wichtig, dass man jetzt nicht zu holzschnittartig argumentiert und sagt, bei KI-Robotern gilt das, sondern das hängt tatsächlich immer ganz genau davon ab, um was für ein Gerät geht es, wer hat es gekauft, wer hat es programmiert, wer hat es eingesetzt und so. Im Prinzip kann man, das ist natürlich wiederum auch eine Frage des nationalen Rechts, ne, die, wo verschiedene Haftungsstandards gelten, also da ist eine allgemeine Aussage schwierig. Deswegen würde ich sagen, in aller Regel kann man davon ausgehen, dass jedenfalls die Person sich Gedanken um Haftung machen muss, die mit einem solchen Roboter arbeitet, die einen solchen Roboter quasi auf die Menschheit loslässt. Denn das ist dann einfach der Mensch, der die entsprechenden Handlungen vornimmt, die dazu führen, dass eine Maschine etwas tut. Dass diese Maschine unterm Strich mehr kann und mehr Autonomie quasi jedenfalls vordergründig zeigt als meinetwegen ein Trecker oder ein Rasenmäher. Das ist dann aus einer juristischen Perspektive im Grunde zweitrangig. Ne? Vielleicht nehmen wir mal als etwas plastischeres Beispiel einen Boomerang. Ne? Also ein Boomerang ist zwar natürlich kein KI-Tool, aber wer damit schon mal gespielt hat, weiß, sehr, sehr unkalkulierbar, was dieses Gerät tut. Wenn der Boomerang eben nicht zu mir zurückfliegt, sondern wenn dieser Boomerang meinem Nachbarn an den Kopf fliegt, dann habe ich halt ein Problem. Und genauso ist es auch, wenn der KI-Roboter meinem Nachbarn den Garten umpflügt.
Aber wir sehen da jetzt ja auch schon Fälle, zum Beispiel wenn ein paar traurige Fälle, wo Kinder sich umgebracht haben, weil sie mit Chatbots gechattet haben und so weiter und so fort, wo ja auch prozessiert wird. Wie ist denn da überhaupt die Aussicht auf Erfolg? Weil da kann sich natürlich auch dann der Hersteller zurücklehnen und sagen, ja gut, aber ich kann ja auch nicht alles kontrollieren, was dort geschrieben wird.
Ja, und aus einer technischen Perspektive muss man das leider unterschreiben. Also ich würde da sehr vorsichtig sein, was konkrete Aussagen zur Rechtslage angeht, weil es da im Kern um amerikanisches Zivilrecht geht, vor allem von irgendeinem Bundesstaat. Also wie das da nun im Einzelnen gilt, das übersteigt wahrlich meine Kompetenz. Aber selbst im deutschen Recht würde ich sagen, ist der Fall überraschend kompliziert. Denn zunächst mal hat ja das Kind sich selbst was angetan. Ne? Das heißt also, dann stellt sich die Frage, wie alt war das Kind? Ist das quasi schon überhaupt für sich selbst verantwortlich. Wenn es halt irgendwelche Hinweise von der KI bekommen hat, hebt das ab einem bestimmten Alter die Eigenverantwortlichkeit gar nicht mehr auf. Und dann wäre die zweite spannende Frage, um welche Verantwortlichkeit soll es denn eigentlich gehen? Geht es um Strafrecht? Also stellen wir uns die Frage, ob jetzt irgendjemand von OpenAI möglicherweise angeklagt werden kann oder geht es um eine zivilrechtliche Haftung? Worin besteht dann eigentlich der Schaden? Ja, dann sind wir nämlich sehr schnell, so tragisch und fast zynisch das klingt, in dem Bereich, wo man wirklich nur noch die Beerdigungskosten fordern kann. Ne? Das ist, ne? Und das ist sicherlich nicht das, worum es den Eltern im konkreten Fall geht. Und dann ist natürlich auch die Frage, welche allgemeinen Geschäftsbedingungen haben da denn da eigentlich gegolten? Also im Zweifel hat ja irgendjemand die Terms of Use, das End-User License Agreement von OpenAI abgenickt. Und ich habe das jetzt natürlich nicht im Detail im Kopf, aber ich würde mal davon ausgehen, dass sie sich von jeder Haftung freizeichnen und sagen, was dieses Gerät, was diese Software ausspuckt, das kann fehlerhaft sein. Jeder muss das selber prüfen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, dass die Unternehmen vor allem aus PR-Gründen sich sehr viel Mühe geben, zu verhindern, dass die KI problematische Dinge ausspuckt. Aber ich wäre extrem skeptisch, wenn es darum geht, diese Unternehmen oder auch einzelne Mitarbeitende der Unternehmen wirklich zur Verantwortung zu ziehen.
Was würdest du denn sagen, wenn wir generell auf künstliche Intelligenz gucken? Müssen wir da rechtlich und von unseren Gesetzen her noch nachschärfen in Zukunft? Oder sagst du, das, was wir bis jetzt haben, das ist gut. Du sagst natürlich auch, es muss vor allem durchgesetzt werden. Das steht auf einem ganz anderen Blatt. Aber muss das rein rechtlich, muss da noch was nachgeschärft werden?
Also ich denke, wir müssen einfach schauen, ob diese Risikobewertung, wie sie die Europäische Union bisher im AI-Act vorgenommen hat, ob die möglicherweise an Grenzen stößt, dass es eben bestimmte KI-Anwendungen gibt, von denen wir im Laufe der Zeit merken, dass die einfach zu gefährlich sind. Also ich denke da vor allem an autonome Waffensysteme. Da muss man, glaube ich, sehr genau überlegen, ob wir sowas tatsächlich bauen wollen. Also man mag sich gar nicht vorstellen, autonome Nuklearsprengköpfe, ne? Oder autonome Interkontinentalraketen. Ja, also die verschiedenen Probleme, die wir hatten im Bereich krisenhafter Zuspitzung im Kalten Krieg, die dann später durch rote Telefone abgefangen werden konnten oder teilweise auch einfach durch Geistesgegenwart von Militärs in irgendwelchen Kontrollzentren. Wenn man die jetzt mal mappt auf KI-Systeme, dann wird mir ehrlich gesagt heiß und kalt. Also das ist, glaube ich, ist natürlich auch ein Extrembeispiel, aber das ist, glaube ich, so ein Themenbereich, wo man einfach sagen muss, da ist KI-Einsatz eine völlige Katastrophe. Da kann man allenfalls KI assistiert bestimmte Informationen auswerten. Aber da würde man schon immer erwarten, dass ein ethisch denkendes Wesen, also ein Mensch, Entscheidungen trifft im militärischen Bereich. Und im zivilen Bereich macht mir persönlich vor allem Gesichtserkennung große Sorge, insbesondere wenn sie flächendeckend und im öffentlichen Raum eingesetzt wird. Das heißt, da sehe ich eigentlich auch die zentrale Schwäche des AI-Act, so wie er letztlich Gesetz geworden ist, dass jedenfalls für den hoheitlichen Einsatz die Regeln da aus meiner Sicht zu lasch ausgefallen sind, einfach deswegen, weil es, glaube ich, unser menschliches Zusammenleben drastisch verändert, wenn man einfach jederzeit damit rechnen muss, quasi auf Schritt und Tritt getrackt zu werden.
Und das ist so ein Feld, wo es mich immer so ein bisschen packt. Gesichtserkennung ist im AI-Act angesprochen, auch sowas wie Social Scoring, wo ich mich gefragt habe, warum sind diese Themen denn in der KI-Verordnung drin? Also wir würden doch auch Gesichtserkennung mit Menschenkraft nicht wollen auf Bahnhöfen mit Kameras. Wir würden auch Social Scoring mit Excel-Sheets und Menschen- und Stasi-mäßig organisiert nicht wollen, musste man diese Dinge wirklich jetzt in der KI-Verordnung regeln, weil sie mit KI eben sehr viel leichter ging? Hätte man nicht einfach gesagt, wir können das in irgendeine europäische Grundsatzcharta, was weiß denn ich, irgendwo anders einfach reinschreiben, wir wollen keine Gesichtserkennung in der Breite im öffentlichen Raum?
Also ich will mich jetzt gar nicht dagegen sperren, quasi eine Grundsatznorm zur Erkennung von Gesichtern im öffentlichen Raum zu erlassen. Ich glaube aber, dass das jetzt im AI-Act immerhin mal andiskutiert ist. Das liegt daran, dass, du hast es angedeutet, dass das nur durch automatisierte Erkennungssysteme überhaupt realistisch geworden ist. Ne? Also man hat ja eben tatsächlich auch früher schon Überwachungskameras gehabt und Personen, die davor sitzen, aber die haben eben in aller Regel Menschen nicht erkannt. Sie konnten insbesondere diesen Gesichtern in aller Regel keine Namen zuordnen. Und das ist, wie wir alle wissen, heute mit entsprechenden Datenbanken gar kein Problem. Ne? Also wir wissen alle, es gibt Fotodatenbanken, zum Beispiel bei der Bundesdruckerei. Die Bilder, die wir einreichen für die Personalausweise, für die Reisepässe, werden da gespeichert. Die dürfen bisher nur genutzt werden zum Abgleich von Fotos bei zum Beispiel Verkehrsverstößen. Aber das ist natürlich eine relativ weiche Regulierung. Ne? Und wenn eine autoritäre Partei am Ruder wäre, dann wäre es, glaube ich, relativ einfach, diese Sperre aufzuheben. Dann kann man wiederum aufs Bundesverfassungsgericht hoffen. Aber da sehen wir einfach, da sind wir nur, sagen wir mal, wenige Schritte entfernt von einer ziemlich totalitären Vision, eben nach chinesischem Vorbild. Und das ist so der Bereich, wo ich denke, da kippt die Abwägung von Nutzen und Risiken eben doch sehr ins Dystopische. Und deswegen würde ich mir doch wünschen, dass wir da, oder hätte ich mir gewünscht, dass wir da klarere Normen hätten.
Auf der ganz anderen Seite haben wir ein heißes Thema, was immer durch die Diskussion geistert und gerade auch mal wieder ein bisschen aktuell war, das Thema Urheberrecht. Das Thema, wie schützt man Leute davor, wenn KI-Systeme mit ihren künstlerischen Werken trainiert werden und die möglicherweise dann ja ausgeben können, Bilder, Texte, Lieder und so weiter. Wie empfindest du diesen Diskurs?
Na, da muss man sagen, da ist der Zug vermutlich leider abgefahren, ne? Denn man wird diese Informationen, diese Trainingsdaten aus den Modellen wohl nicht mehr herausbekommen. Ich glaube, dass das tatsächlich kulturell, gesellschaftlich der Bereich ist, wo wir als allererstes echte große Nachteile erleben werden. Und zwar würde ich sagen, meine Sorge gilt natürlich auch den Menschen, deren Werke zum Training missbraucht werden, ohne dass sie dafür irgendeine Vergütung bekommen. Ich denke aber vor allem an die Menschen, deren kreative Arbeit einfach in Zukunft nicht mehr notwendig sein wird.
Aber hätte man da beim Urheberrecht vielleicht früher schon mal nachschärfen müssen in diese Richtung, wenn du sagst, der Zug ist abgefahren?
Na, ich glaube gar nicht mal, dass das legal war. Das ist natürlich wiederum eine Frage des nationalen Rechts, ne? Also es gibt natürlich da je nach Rechtsordnung unterschiedliche Ansätze, aber ich würde fest davon ausgehen, dass die allermeisten Nutzungen von urheberrechtlich geschützten Werken zu Trainingszwecken schlicht illegal waren, ne? Nur es war halt egal.
Da sind wir wieder beim Wilden Westen.
Da muss das Recht gar nicht nachgeschärft werden, ne? Da muss es halt mal durchgesetzt werden. Nur momentan will natürlich niemand, Stichwort Wirtschaftsförderung, Wettbewerbsfähigkeit und so, will natürlich niemand bei OpenAI den Stecker ziehen, nach dem Motto, ihr habt hier, keine Ahnung, Google Books geplündert.
Man hatte ja auch schon die Klagen vor ein paar Jahren der Zeitungsverlage gegen Google über die kleinen Schnipselchen. Das Ganze ist ja auch schon irgendwie vertrackt, kann man sagen, oder?
Naja, klar, dass dieses Leistungsschutzrecht, was da vor Jahren mal in der Diskussion war, war natürlich auch ein, wie soll ich sagen, etwas hilfloser Versuch, da irgendwas zu regeln. Denn natürlich ist Google dann auch kreativ, solche Regelungen zu umschiffen. So ist das eben im Internet, ne? Leitungsstörungen werden umschifft, ne? Da findet man dann eben einen Umweg. Und deswegen glaube ich, sind die zentralen Fragen tatsächlich weniger rechtliche Nachschärfung. Ja, punktuell schon. Kennzeichnungspflicht für KI-generierte Inhalte zum Beispiel finde ich gut. Verbot von Gesichtserkennung finde ich gut, jedenfalls im öffentlichen Raum. Aber im Grundsatz ist das Problem immer dasselbe. Es geht um Rechtsdurchsetzung und gerade wenn es um Finanzen geht, geht es um Mindestbesteuerung. Ich glaube, urheberrechtlich sind wir da eigentlich gut aufgestellt. Es hält sich halt bloß keiner dran.
Vielen Dank, Ulf, dass du heute unser Gast warst. Und ich fand es schön, dass du uns heute erstmal noch auf den aktuellsten Stand gebracht hast, uns vor allem dann auch noch mal einmal eingenordet hast und gesagt hast, was gilt schon, was gilt nicht und dass wir mit dir zusammen auch in die Zukunft gucken konnten.
Ganz herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, schön, dass du da warst, Ulf. Und ich meine, was ich so spannend an dem Thema finde, ich dachte auch vor ein paar Jahren, als ich anfing, in diesen gesellschaftlichen KI-Diskurs einzutauchen, habe ich auch gedacht, ich werde mich nie und nimmer natürlich mit den rechtlichen Themen beschäftigen, sondern immer nur mit technischen und habe dann natürlich, je mehr ich Einblicke hatte, immer gemerkt, wie interessant das ist und wie wichtig es auch ist, dass auch mal der naive Techie ab und zu eine tolle Frage stellen kann, wo dann der Jurist denkt, oh ja.
Aljoscha, ich habe ja das Gefühl gehabt, du warst auch so ein bisschen starstruck heute, dass du mal mit Ulf sprechen konntest, ne? Weil so jemand, den man immer nur im Ohr hat, wie ja vielleicht andere Leute uns, das ist auch mal irgendwie schön, sich dem mal Fragen zu stellen.
Ja, absolut. Und dass er sich dann auch mal die Zeit nimmt, für unser Thema was zu sagen. Und ich fand es einfach schön, mal Ulfs Perspektive darauf zu hören. Und ich denke, am Ende des Tages ist es klar, dass doch alle dasselbe wollen. Und das fand ich auch einen interessanten Satz von Ulf, dass er gesagt hat, eben die Gerichte und das Rechtssystem ist sehr, sehr gut da drin, wenn es nötig ist, auch geltendes Recht eben auch auf sich verändernde Situationen anzuwenden.
Ja, aber ich fand es dann auch spannend, dass er gesagt hat, was nützen denn all die Paragraphen, wenn am Ende das keiner durchsetzt? Und das ist natürlich dann auch immer noch mal ein ganz anderes Thema. Und wenn man das durchsetzen würde, dann wäre da auch schon viel gewonnen. Aber ich denke mal, vielleicht wird sich das ja auch einfach mit der Zukunft von künstlicher Intelligenz und wie wir mit künstlicher Intelligenz zusammenleben, dann ändern.
Ja.
Ja. Ja. Sag's einfach.
Ja.
Mensch, dann sagen wir ja und dann sagen wir tschüss.
Ja. Bis nächste Woche.
Super, wir hören uns nächste Woche. Ciao.
Ciao, ciao.
KI und Jetzt ist ein Podcast der ARD von SR, RBB und dem Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz. Den Podcast gibt's in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.